Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Mensch, da ist er ja wieder.
Oh mein Gott, wieso? War ich so lange weg?
Das ist, für mich ist das eine halbe Ewigkeit. Endlich treten hier wieder gewohnte Strukturen ein und man fühlt sich,
man fühlt sich
wieder wie zu Hause.
Ja, der kleine Monk, ja.
Ich bin ein richtiger Monk, das ist wohl wahr, das stimmt. Manche Dinge, die behandle ich doch sehr monkhaftig, hätte ich bald gesagt. Ja.
Gut, dann ist es ja schön, dass ich wieder da bin.
Hallo. Ja, dann haben habe ich eine Sorge weniger.
Genau. Wir machen das jetzt immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus.
Oh, der Thorsten, der wird sich freuen. der hat schon so wenig Zeit. Ja.
Ja, nee. Also, wenn da nichts dazwischen kommt, bin ich jetzt die nächste Woche auf jeden Fall auch wieder am Start.
Oh, du kannst aber weit vorausschauen.
Ja. Nein, ich möchte dich da jetzt nicht unnötig ärgern. Nein.
Oh, dann muss ich auf die Ersatzkassen-Podcast-Liste gucken hier, du.
Ersatzkassen?
Naja, also es gibt doch die Barmer Ersatzkasse oder früher hieß die doch Barmer Ersatzkasse. Deswegen sage ich das so, Ersatzkassen-Podcaster-Liste.
Ja, sehr gut.
Aber gut, zur Not hätte ich da ja noch ein paar Vertretungs...
Wenn du da aus dem Vollen schöpfen kannst.
Naja, aus dem Vollen nicht. Nein, das nicht. So ist das nicht. Ich versuche ja auch nur handselektierte Leute an den Start zu bringen. Gut. Tja, da sind wir dann mal wieder. Folge 574. Meine Güte.
Wie viele Staffel ist das? Die dritte?
Die Staffel. Kommt drauf an. Ich meine, wenn man das in Zehnerschritten bemessen würde, so zu 10 Folgen pro Staffel, dann wäre das schon was. Ja. Nee, wir senden ja so vor uns hin, sage ich mal. Das mit den Staffeln, das kam auch erst in den letzten Jahren in Mode, dass jetzt Podcasts in Staffeln ausgerollt werden. Also damals, wo wir angefangen haben, da gab es das doch noch gar nicht.
Genau, damals.
Ja, Mensch, damals, 2011.
Da hatten wir ja noch nicht mal Staffeln.
Ja. Da hatten wir noch nicht mal Studio Link, da hatten wir gar nichts.
Oh, warte mal, Skype?
Skype, ja. Ich habe in die allerersten Folgen.
Teamspeak,
Skype, Mumble hatten wir auch mal. Ja.
Um Gottes Willen.
Ja, obwohl Mumble immer noch eine sehr gute Qualität hat, würde ich sagen. Wenn man das richtig gut konfiguriert und sich dementsprechend anpasst, kommt man da auch schon auf eine sehr gute Qualität.
Wenn man mal guckt, welche Tools man da heute hat, ja.
Ja, wie sich das weiterentwickelt hat, ne? Ja.
Ja, ich habe jetzt ein paar interessante Tools gesehen, die halt so aus diesem ganzen neumodigen AI-Trend da jetzt gerade kommen. Viele interessante Sachen jetzt gerade im Bereich Videoschnitt oder Podcast-Video, ja. Da habe ich ein paar sehr interessante Tools gesehen, ja. Ich warte ja eigentlich immer noch so auf ein paar nette, wirklich gut funktionierende Tools für uns Audio-Only-Podcaster. Mal gespannt, was sich da die nächsten Wochen, Monaten noch so tut. Aber ja, klar, mein Gott, Video-Editing ist noch ein bisschen aufwendiger als das, was wir hier machen. Da kann man verstehen, dass da halt versucht wird, möglichst Arbeit einzusparen. Aber da gibt es mittlerweile ein paar sehr interessante Tools. Ja, also bin mal gespannt, wie das so noch weitergeht. Ja.
Ja, das hat sich dann durchaus weiterentwickelt. Und ich meine, ich denke auch diese Vereinfachung der ganzen Podcast-Geschichte, also das Aufnehmen über das Netz sozusagen, wo man nicht an einem Ort zusammensitzen muss, das hat es auch erleichtert, dass viele einsteigen, die sich vorher über die Technik gar keine bis wenig Gedanken gemacht haben. Also ich sag's jetzt mal, die ganzen Promis, die jetzt eingestiegen sind in dieses Podcast-Business, den hat es natürlich das jetzt auch ermöglicht, Podcasts zu produzieren. Ne? Wenn sie nicht sogar eine Podcast-Produktion dahinter haben, die das selbst aufnehmen und selbst gestalten. also für sie gestalten, das Ganze. Das gibt es natürlich auch. Was ich eigentlich auch für den besseren Weg halte, wenn man technisch nicht so bewandert ist. Ich habe da letztens einen Podcast gehört von zwei recht prominenten Politikern. Habe ich nur gesagt, Leute, habt ihr denn euch mal andere Podcasts angehört, tontechnisch, audiotechnisch? Wahrscheinlich nicht. Die haben da also eine Qualität rausgehauen, also die jenseits also von Gut und Böse ist. Also man hat gedacht, die sitzen in einer Blechdose und jeweils 10 Meter auseinander. Also das war ja ganz, 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 ganz schlimm, was da rausgefallen ist.
Ja. Ja, wobei heute gibt es da ja selbst für deren Budget bezahlbare Lösungen. Ja,
ich glaube, das ist keine Budgetfrage. Ich glaube, das ist einfach Unwissenheit oder die Selbstwahrnehmung ihrer Qualität oder so nach dem Motto, Content ist King und Darreichungsform ist sekundär. Bis zum gewissen Grad unterschreibe ich auch diese These, aber eine gewisse Audio-Grundqualität sollte schon drin sein.
Und natürlich. Ja, vor allem, weil ist ja die Frage, wer hat sich halt drum gekümmert, ja, weil wenn man wirklich alles selbst machen will oder der Meinung ist, ja, gerade für den Anfang reicht das halt aus, selbst da gibt's ja wirklich kostengünstige Lösungen, wenn man zu zweit oder zu dritt sogar um ein Mikrofon sitzen will, die dann trotzdem nicht klingen, als wärst du Oscar aus der Tonne,
ja. Ja, ich meine, sicherlich muss man überlegen, dass man jetzt keine High-End-Studio-Audio-Produktion als Alleinstreiter in den Start bringen kann. Aber es gibt zwischen High-End und zwischen Low-End gibt es da noch was in der Mitte. Und das war halt leider nicht in der Mitte. Das war nach meiner Meinung nicht sendbar und nicht hörbar. Also, okay.
Also so viel dazu.
So viel dazu. Kann vorkommen. Und ich habe mich gewundert, dass das heutzutage noch vorkommt. Und gerade wenn es zwei prominente Politiker sind, wahrscheinlich haben die da keine Beratung angetan oder keine Beratung zugezogen.
Das ist halt dieses Authentische.
Authentisch war es, ja. Akustisch war es sehr authentisch. Man hörte den Berliner Neubau, hörte man ganz stark hinaus. Hohe Decken und knarzendes Parkett.
Nein, Neubau, Erstbezug wäre ja fein. Ne?
Nicht Neubau, Altbau. Nicht Neubau, Altbau. Ja. Naja. Naja, egal. Mal schauen, wenn die Qualität steigt. Oftmals entwickelt sich das ja dann. Gut, dann lass uns mal in die heutige Sendung einsteigen und lass uns noch mal kurz besprechen, dass wir heute wieder einen Sponsor an Bord haben und heute unterstützt uns zum vierten Mal die Firma Evergreen und mehr zu der Firma Evergreen im Laufe der heutigen Sendung. Und lass uns über Quartalszahlen bei Apple sprechen. Ich nehme an, du bist da nicht so im Thema, du hast ja so ein bisschen im Urlaub. Ich sag mal so.
Ich bin jetzt nicht so Deep Dive-mäßig drin.
Ich auch nicht.
Aber ich weiß schon, wie es gelaufen ist. Ja.
Ich sag mal so, Apple wird jetzt morgen nicht die Türen schließen müssen. Ne? Das kann man durchaus sagen, aber.
Nein, das Quartal war ja im Prinzip so, wie man es erwartet hat. Ja.
Es war mehr oder weniger so, wie es prognostiziert worden ist. Mhm. Es gab jetzt eigentlich keine großen Überraschungen. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch eine Überraschung gibt im Mac-Bereich, im positiven Sinne, dass es jetzt doch nicht so schlimm aussieht, wie wir es jetzt sehen werden. Aber das hat sich halt leider nicht bewahrheitet. Wir machen es auch mal ganz kurz, weil es sind halt Quartalszahlen. Der Umsatz ist von 97,3 Milliarden auf 94,8 Milliarden gesunken. Ja, mein Gott. Es gibt Firmen, die würden sich freuen, wenn das so gut ausfallen würde, das Ganze. Der Reingewinn ist von 25 Milliarden US-Dollar auf 24,16 Milliarden US-Dollar gesunken. Da wird es dann schon wieder etwas besser, wenn man sich jetzt den Umsatz konkret zum Vergleich des Reingewinns anschaut, sieht das doch da schon wieder wesentlich besser aus, finde ich. Ja, und jetzt kommt das Sorgenkind, was ja mehr oder weniger alle schon vorausgesehen haben und was ja auch schon Tim Cook vorausgesagt hat. Die Mac-Sparte ist von 10,4 Milliarden auf 7,2 Milliarden US-Dollar gesunken, umsatztechnisch. Ja, wie gesagt, da haben wir ja schon noch in den letzten Folgen drüber gesprochen. Ich sehe auch diese Minimalentwicklung von M1 auf M2, also auf diese M2-Serie, diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Speedbump als das oder als einer dieser Probleme an, warum diese Umsatzschwäche oder dieser Einbruch stattgefunden hat. Die Innovation im MacBook-Bereich, die war halt nicht so riesig. Ne? Und wir warten halt immer noch auf Kerngeräte oder auf Schlüsselprodukte, wie zum Beispiel den Mac Pro, den wir ja immer noch nicht am Start haben. Also im Moment sehe ich jetzt diesen Umsatzeinbruch als noch normal an, aufgrund dessen, dass sich ja auch diese Entwicklung von einer SoC-Serie oder einer SoC-Generation auf die andere, war halt diese Entwicklung nicht so bombastisch. Und deswegen, ja, ist okay, würde ich sagen. Kann man mitleben.
Ja, was war es in Prozent ausgedrückt? Irgendwas um die 30%,
wenn richtig, ich mich richtig genau.
erinnere, ja. bei den Zahlen. Ja. Die IDC hatte ja vor wenigen Wochen noch gesagt, sie geht von einem Rückgang von 40% aus.
Ja, ja, und da gab es noch einen anderen Laden, die haben gesagt 45% sogar. Ja,
von daher ja. auf jeden Fall besser als, oder nicht so stark oder nicht so genau wie befürchtet.
Ja.
Und ungefähr so, auch erwartet, beziehungsweise von Apple ja erwartet. Von daher ja. kann man da zwar sagen, ja, nicht ganz so toll, aber trotzdem da noch keinen Grund, irgendwie die Hände mit dem Kopf zusammenzuschlagen. Die Frage ist halt, inwieweit die neuen Produkte, die wir erwarten, gerade im Mac-Bereich, da halt für eine Stabilisierung beziehungsweise halt für mehr Umsatz dann einfach sorgen können. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Du hast eben auch den Mac Pro angesprochen. Wie gesagt, MacBook Air warten wir ja auf das 15er. Hm. Da muss man, wie gesagt, halt mal abwarten, was da dann quasi machbar wäre. Ja, gerade auch wenn jetzt die M3-Updates Ende des Jahres dann hoffentlich durch die komplette Produktfamilie durch sind. Ja, mal gucken, wie sich das dann da entwickelt, was dann Mac-Verkäufe betrifft, ja.
Ja, und ich, wie gesagt, Leute, die mit ihrem M1 Pro oder M1 Max MacBook Pro unterwegs sind, die sind zum größten Teil damit noch zufrieden und die müssen jetzt nicht unbedingt umsteigen und ich denke, da ist der Wechselfaktor auf die neue Generation jetzt auch nicht so hoch, ne? Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum jetzt diese Umsätze gesunken sind, weil einfach der Markt oder der MacBook-Markt oder der allgemeine Apple-Desktop-Markt eine recht hohe Sättigung hat. Tja, und deswegen sieht es da halt so aus, wie es im Moment aussieht.
Ja, okay, der Mac ist halt auch nochmal ein anderer Bereich oder hat ja generell schon immer einen anderen Update-Zyklus unterlegen, ja. gerade was jetzt so die Heimanwender betrifft, ja, wer kauft sich dann bitte jedes Jahr ein neues MacBook?
Ja.
Und von daher, ja, passt schon. Es ist halt interessant, wie gesagt, eben schon erwähnt, wenn die M3-Updates kommen, wenn der Mac Pro kommt, wenn halt für die professionellen Anwender, die, wo halt wirklich jedes Prozentpunkt an mehr Leistung dann auch entsprechend umgesetzt werden kann, wenn dann die Geräte da sind und man dann da sehen kann, wie dann dort das Upgrade-Verhalten sein wird, ja.
Genau.
Das ist halt immer ganz interessant zu sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, wer jetzt mit seinem M1 MacBook Air sehr zufrieden war, hat nicht unbedingt zum M2 gegriffen oder wird nicht zum M2 gegriffen haben, ja. Ob er dann zum M3 greift, ist auch nochmal eine Frage. Und dann, ja.
So ist es. Genau. Von daher sehe ich jetzt diese Zahlen auch jetzt nicht unbedingt als besorgniserregend an. Das ist nach meiner Meinung einfach eine logische
Sache. Sollte sich der Trend halt weiterhin so.
Ja, gut, dann schon.
Okay, aber dann muss man mal, aber.
Aber
gerade auch, wie gesagt, wir haben die Pandemie gerade hinter uns.
Genau.
die ganzen Mitnahmeeffekte, die man da hatte, ja, beziehungsweise die Anforderungen, die sich da einfach gestellt haben an neue Hardware. Das, wie gesagt, das wird sich jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr nicht unbedingt wiederholen. Von daher mal gucken, wenn der Trend jetzt irgendwo gebrochen wird, beziehungsweise sich einpendelt, dann ist soweit alles noch in Ordnung. Gerade wenn man halt gegen den Markt geht oder gegen so Prognosen wie von der IDC zum Beispiel läuft, ja, alle, wie gesagt, da fast 10 Prozentpunkte besser liegen, ist auch schon mal was wert, ja.
So ist es, genau. Gut. Die iPhones, die haben sich positiv entwickelt. Da gab es nämlich eine Steigerung, nämlich von 5,6 Milliarden auf 51,3 Milliarden. Also das ist immer noch Apples großes Zugpferd und das wichtigste Produkt nach wie vor für Apple. Und das ist doch sehr gut, dass wir da eine Steigerung haben. Und das zeigt einmal mehr, dass es ein extrem, extrem wichtiges Produkt für Apple ist. So ist es. Der Servicebereich, das Leib und Magen.
Steigerung? Ich habe gedacht, das wäre auch leicht. Habe ich da die Zahlen irgendwie verdreht?
Nee, es gab da eine Steigerung. Das ist
okay, gut, dann hatte ich da was falsch im Kopf.
Minimal, sage ich jetzt mal, aber es gab eine Steigerung. Gut. Und jetzt kommen wir zum Leib- und Magenthema von Tim Cook, dem Bereich der Services. Der Servicebereich hat nämlich 1 Milliarde zugelegt. Da ist auch nochmal was passiert, ja. Gut, und die anderen Bereiche, iPad etc., die sind mehr oder weniger alle gleich geblieben. Die habe ich mir jetzt auch nicht nochmal genau rausgesucht und rausgepickt, sondern wir haben es versucht, jetzt mal ein bisschen kompakter zusammenzufassen, das Ganze. Ja, gut. Es ist kein schlimmes Quartal. Es ist ein denke ich, sehr vertretbares Quartal. Wenn man jetzt sich die globale Situation anschaut, wo andere Unternehmen stehen, steht Apple im Vergleich noch sehr, sehr gut da. Gut, und dann gab es im Rahmen der Vergleichszahlen und der Bekanntgabe der Vergleichszahlen noch ein CNBC-Interview. Da hat sich Tim Cook auch nochmal geäußert zum Thema Massenentlassungen. Und er hat gesagt, dass es das letzte Mittel sei für Apple, Massenentlassungen vorzunehmen. Also das sei im Moment nicht geplant. Und wie gesagt, dass es das letzte Mittel sei, das kann man so als stärkste These oder stärkstes Zitat aus dem ganzen Interview herausnehmen. Und das ist ja auch schon eine Leistung, sein Unternehmen so aufzustellen oder so vorausschauend zu planen, wie es Apple getan hat, dass keine Massenentlassungen im Moment zumindest notwendig sind. Und wenn man sich andere Unternehmen anschaut, Amazon, Facebook, also Meta in dem Fall, was da entlassen worden ist, in welcher Größenordnung da entlassen worden ist, dann kann man nur sagen, ja, Hut ab, wie gut Apple das geplant hat und wie vorsichtig sie vorgegangen sind in der Pandemiezeit zum Beispiel, wo ja andere Firmen eingestellt haben ohne Ende und Apple sich da etwas verhaltener gezeigt hat. Und das zahlt sich jetzt aus, dass sie dementsprechend keine Massenentlassungen vornehmen müssen. Obwohl im Retail-Bereich, Store-Geschäft etc., da haben sie ja einige Leute entlassen, aber nicht in dieser Größenordnung, wie es halt die anderen großen Tech-Unternehmen getan haben. Tja, sehr gut.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass trotzdem Einstellungsstopp, den sie momentan haben, ja, dass sie trotzdem ganz genau hingucken, welches welche Möglichkeiten sie haben jetzt gerade, weil halt, wie gesagt, viel Talent bei anderen halt gerade freigesetzt wird oder jetzt, wie gesagt, durch die Entlassung halt auf den Markt kommt, dass man da vielleicht auch mal ein offenes Auge hat, ja, wer vielleicht doch sehr gut auch zu Apple passen würde, dass man da vielleicht den einen oder anderen vielleicht doch noch ins Team holt, ja, wo es passt. Weil da wurde ja doch einiges auch an fähigen Mitarbeitern jetzt kurz oder die letzten Wochen ja dann leider entlassen von den diversen Firmen, dass man da, wie gesagt, mit einem offenen Auge am Markt ist, aber ich denke mal, das werden sie schon sein.
Ja.
Wie gesagt, dass sie da nicht zu stur irgendwie halt auf ihre Policy da rumreiten, weil da wird es das ein oder andere Talent geben, wo Apple sicherlich auch Interesse dran haben kann, da vielleicht mal zu gucken, dass man da sich jemanden doch noch mit ins Team holt, wo es Sinn macht, ja.
Ja, ich denke, da wird Apple auch dementsprechend so ein paar Talent-Scout-Geschichten vornehmen oder wie heißt es schon, Talent-Scouting und Headhunting-Maßnahmen vornehmen. Also die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, was das beanlangt. Da gehe ich mal von aus. Und gutes Personal findet schon wieder den Weg zu Apple oder ich denke, da gibt es doch Möglichkeiten. Ist ja auch im Sinne von Apple. Neue Talente zu binden und neue Talente zu finden oder Talente zu übernehmen, die jetzt leider arbeitslos sind. Gut. Ja, Thomas, und eine gute Nachricht für dich. Wir haben jetzt eine Woche ohne Mixed Reality Headset Gerüchte und Informationen hinter uns. Also nicht, dass ich irgendwas Großartiges wahrgenommen habe. Es war sehr, sehr still um das Mixed Reality Headset. Und da habe ich so einige andere Publikationen gelesen, die schon wieder geschrieben haben. Oh, man hört jetzt so lange nichts von dem Headset, ob das überhaupt auf der WWDC kommt.
Ich wollte es gerade sagen.
Jetzt hört man mal 3, 4, 5 Tage nichts von dem Headset. Also nichts Signifikantes, außer vielleicht aufgewärmte Informationen. Und schon drehen sie wieder frei und sagen, oh, also meine Güte.
Ja, was aber ja auch verständlich ist, je näher der Termin kommt, umso mehr oder umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man hier so Last-Minute-Leaks halt noch bekommt. Und wenn es dann ganz ruhig wird, ist immer so ein schlechtes Zeichen. Ja,
ja, meine Güte. Ich meine, es kann ja auch sein, dass viele Informationen noch so gering sind, dass die ganzen Leaker und Analysten erstmal so ein bisschen sammeln und nicht jeden kleinen Pups raushauen. Und
meinst du? Da würde rausgehauen ohne Ende, wenn es was gäbe.
Ja, gut. Obwohl Mark Gurman ja versucht, immer so etwas zu sammeln und jetzt nicht jede kleine Schraube raushaut oder nicht jede kleinste Information raushaut, sondern das schon versucht in seinen Power On Newsletter so ein bisschen gesammelt zu veröffentlichen, zwar auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen gestaffelt, damit er auch für die nächsten Newsletter noch ein bisschen Stoff hat, aber jetzt nicht jeden kleinen Pups raushaut. Na gut, Mark Gurman ist jetzt auch vom Level her und von der Qualität recht weit oben. Es gibt da natürlich auch noch Leaker, die wirklich auf Twitter jeden kleinen Pups raushauen. Da hast du auch recht. Man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist schon richtig. Ja. Ja gut, ich erinnere mich an die Komponentenbilder. Da haben sie auch einen riesen Aufriss gemacht über noch so kleine Produktkomponenten, die mehr oder weniger jetzt auch nicht so extrem relevant waren. Aber da haben sie auch einen riesen Aufriss gemacht. Stimmt schon. Naja, gut. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir das auf der WWDC sehen werden. Das Ding. Mittlerweile bin ich der Meinung. Es wird nämlich höchste Eisenbahn.
Ja, also mit so Aussagen tue ich mir immer schwer.
Wenn man sich den gesamten Markt anschaut und die Gesamtentwicklung, wird es nach meiner Meinung für Apple schon Zeit, jetzt in den Markt einzusteigen, wenn sie in den Markt einsteigen wollen. Ja. Und wenn sie früher oder später auch den Markt dominieren wollen.
Hm? Ja, nee. Der Markt ist noch trotzdem, dass wir schon seit 20 Jahren von VR reden und dass es demnächst soweit sein wird und wir da jetzt den Durchbruch haben, hat sich da wirklich nicht viel getan. Da sind wir nach wie vor in den Kinderschuhen, ja, am Anfang im Prinzip. Trotz allem, ja, was es die letzten Jahre immer mal wieder gab an neuen Entwicklungen, an Firmen, die eingestiegen sind, an Produkten, ja, die man gesehen hat. Von daher denke ich nicht, dass Apple, ja, selbst wenn sie dieses Jahr nicht mit sowas auf den Markt kommen sollten, da zu spät dran sind. Ja, die haben nach wie vor jede Möglichkeit, wie mit dem iPhone auch, den Markt komplett zu drehen, beziehungsweise für den Markt im Prinzip erst zu sorgen, ja, mit dem richtigen Produkt. Von daher, dieses Jahr, nächstes Jahr macht für mich jetzt da keinen Unterschied. Aber klar, wenn man den Gerüchten glauben darf, müssen sie jetzt, ja, weil ansonsten sind sie tot.
Ja, naja, gut, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr stark ausgedrückt und übertrieben ausgedrückt, dass sie tot sind. Aber ich denke, es ist jetzt im Moment auch das richtige Momentum, zumindest bekannt zu geben, wie das Ding aussehen wird. Und ob es jetzt dieses Jahr auf den Markt kommt oder nächstes Jahr, denke ich, das ist jetzt sekundär. Aber jetzt einfach mal ein Zeichen zu setzen, das wird die Brille können, das und jenes steckt an Hardware in der Brille, und so eine Leistungsshow zu machen oder so ein Roundup zu zeigen, das haben wir vor damit. Ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Schauen wir mal. Und dass auch die Entwickler dementsprechend was dafür entwickeln können. Obwohl es ja letzte Woche die Gerüchte gab, dass auf dem Ding ausgewählte und sinnvoll erscheinende iPad-Apps kompatibel sein werden mit der Brille, die jetzt schon im Markt existieren. Die Idee halte ich nicht für weit hergeholt, weil man hat dann natürlich auch gleich zum Start eine gewisse Basis an Software, die einfach vorhanden ist, die man einfach auf der Brille auch abbilden kann und bietet dann halt den Anwendern auch eine gewisse Auswahl an Möglichkeiten. Bin gespannt, ob sich das Gerücht bewahrheitet mit den iPad-Apps, die dann zum Start auf der Brille laufen sollen. Ja, naja, gut.
Schauen wir mal. Stell dir nur mal Pokémon Go alleine vor, wenn das ohne größere Anpassungen einfach auf der Brille funktionieren sollte.
Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Thema ist, Pokémon Go.
Doch, durchaus.
Okay.
Ja. Also nicht mehr so das Hype-Ding wie vor, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren, aber das Ding ist immer noch ein Thema. Ja, vor allem eigentlich in dem Bereich eigentlich auch das Game auf iOS. Es gab zwar ein paar andere Versuche, aber richtig funktioniert hat da im Prinzip nichts. Ja.
Ja. Na gut, ich habe das am Anfang mitbekommen, wo es so ein großes Hype-Thema war und habe mir das dann auch mal angeschaut, klar, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich das irgendwie in meinen Alltag in irgendeiner Weise einbauen konnte, dass ich jetzt unterwegs bin und irgendwelche Pokémons fange.
Ja, du musst sie alle fangen.
Ja, es erschließt sich für mich immer nicht das Ganze. Ich sehe nicht so den Sinn dahinter, aber okay. Spielereien müssen Spielereien müssen ja auch nicht immer Sinn ergeben. Das ist ja schon
und richtig. Die Antwort ist 42.
Ja, ja, so ist es. Gut. Dann gibt es zwei neue Vintage-Produkte bei Apple, was mich auch.
Oh, böses Thema.
Nö, eigentlich nicht.
Geplante Obsoleszenz.
Es hat mich sowieso gewundert, dass das jetzt nicht schon früher rausgefallen ist. Ich hätte gedacht, das ist schon lange aus dem Support gestrichen worden bei Apple und es gibt schon lange keine Möglichkeiten mehr, das Gerät zu reparieren zu lassen bei Apple oder in irgendeiner Weise Service dafür zu bekommen und das habe ich innerlich schon sehr lange abgeschrieben. Zumindest wurde das Apple Thunderbolt Display als obsolet, als Vintage, als nicht mehr supported erklärt und das Ding kam 2011 auf den Markt und mein Gerät, wo ich gerade reinschaue, das ist von 2012. Ja, meine Gott. Und es funktioniert immer noch, toi toi toi. Wie am ersten Tag. Und es
wird auch die nächsten Jahre noch funktionieren.
Das weiß ich nicht.
Dann irgendwann mal kaputt sein wird.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und es nur ein kleines Teil sein wird, was noch nicht mal irgendwie...
Ja.
Also nicht mal das Display selbst, sondern irgend so ein kleines Bauteil, was da...
Irgendein kleiner Kondensator, der sich verabschiedet hat, das ist richtig.
Dann hast du hoffentlich bei dir in der Nähe hier so einen von diesen Public Repair Pop-Up-Dingen. Gibt es das bei euch in der Region?
Gibt es, ja, aber ich habe einen sehr guten Bekannten, der sich mit Elektronik sehr, sehr gut auskennt. Der hat letztens auch ein altes MacBook Air 2011, was schon zwei Leute als tot erklärt haben, mit 2 Stunden Aufwand und 5 € Materialeinsatz wieder hergerichtet.
Ja, das ist mal.
Ja. Man muss sich halt nur auskennen, ja, so ist es. Gut, also wie gesagt, das ist obsolet, es ist Vintage, es ist für alt erklärt worden von Apple.
Wieso kommt mir jetzt mal die Python? in den Kopf. Der Parrot Sketch.
Keine Ahnung.
Parrot is dead.
Und ebenso das iPad Air der ersten Generation, das kam 2013 raus. Auch ein Gerät, was ich sehr lange im Einsatz hatte.
Ich wollte mal sagen, du hast doch ein iPad Air 1, oder?
Das liegt hier immer noch rum und wird auch servicetechnisch immer noch geladen, aber ich mache da ehrlicherweise gar nichts mehr drauf. Ich muss zugeben, noch nicht mehr diese HomeKit-Steuerung, die ich damit früher gemacht habe, weil auch dafür ist es mittlerweile schon so kreuzlahm geworden. Also das Ding kann man wirklich nach meiner Meinung nur noch zum Bilder anschauen benutzen oder da irgendwie eine
digitaler Bilderrahmen
zum Beispiel. Dafür kann man es noch benutzen, aber ansonsten für ernsthafte Anwendungen ist das Gerät der ersten Generation, also das iPad der ersten Generation, wirklich sehr, sehr fraglich. Was schade ist, weil es generell ein schönes Gerät ist, sehr schön leicht ist. Ich bin ein großer Fan von dem Gerät gewesen, aber zum Arbeiten.
Ich war auch vom allerersten iPad ein sehr großer Fan. Aber
das war ja noch ein bisschen schwerer.
Backstein ist ja,
ja
kein Vergleich zum Air, ja.
Ja, aber damals gab es ja nichts anderes. Ne?
Genau, damals schon
wieder. Unser Standardspruch. Es hatte eine gewisse Faszination, das Gerät. Ich sehe immer noch Steve Jobs auf der Bühne, wie er da in seinem schönen Ledersesselchen sitzt und das Ding präsentiert. Ja, das war halt cool.
Ja, wir glauben, da ist noch Platz zwischen Laptop und Desktop, ja.
Und wenn man sich die heutigen Preise anschaut, was iPads kosten, war das Ding auch ein richtiges Schnäppchen.
Ja, guck doch mal Mac Mini, wie der sich über die Jahre entwickelt hat.
Ja, hat sich dann auch wieder ein bisschen zurückentwickelt, preislich, muss man sagen. Aber nicht so krass, wie die iPads im Vergleich gestiegen sind zu den damaligen iPads. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Gerade wenn ich mir das iPad der 10. Generation anschaue, das ist ja preislich ein starkes Stück, sage ich mal. Ne? Ja. Naja, gut, okay. 2013, so lange her, Wahnsinn.
Ja, mein Gott, so lange ist es doch noch gar nicht.
Ja, 10 Jahre.
Was sind denn 10 Jahre, bitte?
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir das Design anschaue, sieht es immer noch attraktiv aus, das Gerät. Also ich finde jetzt nicht, dass das, man sieht mein Gerät jetzt nicht unbedingt diese 10 Jahre an. Im
Vergleich zum iPad Pro
aber
das Design schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber.
Ne, das ist ja auch mal eine Frage der Perspektive. Nur weil jetzt der Trend bei Apple ist, dass alles eckig und kantig ist und das iPad Air war ja abgerundet an den Kanten, aber trotzdem finde ich, ist es ein schönes Design gewesen. Schön leicht vor allen Dingen. Also toll. Also ich bin ein großer Fan gewesen. Vom Design bin ich es immer noch, von der Leistung leider nicht mehr.
Ja, aber nochmal kurz zu diesen digitalen Bilderrahmen. Ist das irgendwie momentan wieder so ein Thema, Trend, irgendwas?
Ja,
mir wird da ständig bei Instagram jetzt Werbung für
reingespielt. Es gibt da so eine relativ neue Firma, die so ein bisschen gehypt worden ist. Ich glaube, die nennt sich Aura oder so. Ich habe jetzt nicht die genaue Bezeichnung im Kopf. Die hat jedenfalls was Neues rausgebracht, dass man mit einer App und mit einer Cloud und mit einer leichten Einrichtung auch der Oma quasi über die Ferne neue Bilder auf das Ding spielen kann. Das ist, glaube ich, so die Grundidee, die hinter diesem Aura-Bilderrahmen steht. Okay. Und das Ding wird jetzt sehr stark gehypt. Die Idee ist ja nicht schlecht, ne? Dass man quasi immer wieder neue Bilder draufspielen kann und auch den älteren.
Aber war dafür nicht mal eine Zeit lang Facebook der heiße Scheiß? Gerade für sowas?
Facebook?
Okay, klar, so ein digitaler Standalone-Bilderrahmen, den du aus der Ferne über die Cloud fütterst, ist natürlich noch mal einfacher. Ja, aber.
Naja, es ist natürlich, und vor allen Dingen, es ist natürlich zielgerichteter. Es bekommt natürlich die Person, die auch diese Bilder sehen soll. Na gut, du kannst bei Facebook ja auch mit einem Messenger machen, aber ob das jetzt für alle Senioren das Richtige ist, das ist jetzt nochmal die andere Frage. Weil es gibt ja auch Senioren, die gar nichts mit IT zu tun haben wollen oder gar nichts mit solchen Dingen zu tun haben wollen. Den kannst du dann aber so einen digitalen Bilderrahmen auf die Kommode stellen und die müssen sich um nichts kümmern und sehen dann dementsprechend immer wieder neue Bilder. Ne?
Die wundern sich wahrscheinlich nur, warum dann das schon wieder andere Bilder sind. Ja. Oder wollen ein bestimmtes Bild sehen und dann Keine Ahnung.
Ja, was auch immer.
Warum ist da jetzt ein anderes Bild? Wer ist das überhaupt?
Er können natürlich auch viele Bedienungsfehler. Okay, ich habe jetzt böses Kopfkino, sorry, aber.
Ja, ja, das habe ich mir gerade gedacht.
Ja, not safe for work, was ich gerade so im Kopf war, aber ja, was ist das? Ja, not safe for work, auch ein schöner Podcast, wo ich darauf warte, dass der mal wieder fortgesetzt wird. Okay, aber ganz andere Baustelle.
Anderes Thema.
Oh, Not Safe for Work mit Tim Pritlove und Holger Klein, der war toll, der Podcast. Hat mir sehr, sehr gut
gefallen. Der ist doch jetzt gerade erst wieder aus der Versenkung irgendwo aufgetaucht.
Nee, das war die Freakshow.
Ja, ja, aber ich sag ja, Tim
Pritlove. Naja, der ist auf anderen Podcast-Kanälen noch unterwegs. Der war nicht weg, der war wahrscheinlich nur in deiner Bubble nicht präsent.
Gab's auch was? Ich war nie weg? Gab's noch nicht
Hab ich nur versteckt, das war Marius Müller-Westernhagen.
Ah, okay, okay.
Ich bin wieder hier, hat er immer gesagt.
Ja, genau. Genau,
in meinem Revier. War nie wirklich weg.
Ich bin auch wieder da.
Hab mich nur versteckt.
Ja. Stimmt. Das, genau. Das hat's eben irgendwo in einer meiner Gehirnwindungen kam das gerade hoch. Ja.
Und dass ich jetzt hier mal Musiktitel von Westernhagen zitiere, hätte ich auch nicht gedacht, da ich doch eigentlich ein Grönemeyer-Fan bin.
Das ich wollte ja, gerade sagen, da gab es ja immer so diese Rivalität zwischen Grönemeyer und Westernhagen-Fans.
Aber ich bin da dogmatisch. Also ich höre Westernhagen und höre auch Grönemeyer, obwohl ich Grönemeyer ehrlicherweise lieber mag, auch von seiner Persönlichkeit als Westernhagen.
Als Westernhagen?
Ja. Gerade in den letzten Monaten, wo er so ein bisschen auf Promotour ist, der Grönemeyer, habe ich festgestellt, dass er sich doch sehr, sehr persönlich, sehr, sehr, ich will es nicht sagen, weiterentwickelt hat, das kann man jetzt schlecht sagen, aber er hat sich verändert und ist irgendwie viel, wie soll ich jetzt ausdrücken, viel, ja, weiß ich, wie er sich präsentiert und was er so von sich gibt, gefällt mir in der letzten Zeit viel besser als in den letzten Jahren. Also er hat eine kleine Veränderung durchgemacht, die bei mir sehr positiv aufgefallen ist. Ja. Das ist vielleicht das Alter bei Grönemeyer. Keine Ahnung. Gut. Jetzt haben wir auch wieder Off-Topic-Themen hier eingebaut. Meine Güte, das hätten wir uns auch sparen können.
Wieso denn?
Ja, es gibt dann wieder so Kritik aus der Hörerschaft.
Ach, da musst du drüber stehen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt auch eine Löschtaste. So ist das. Gut, dann haben wir ein Follow-up-Thema zum Thema Millionenbetrug bei Apple. Da haben wir ja schon mal drüber berichtet. Da hat sich ein Einkäufer, der für die internationale Lieferketten zuständig ist oder die internationalen Lieferketten befüllt und sie am Laufen hält sozusagen, ja in einem großen Stil bereichert und das auch auf eine sehr organisatorische Ebene gehoben. Also es waren sehr viele Leute mit im Boot, sowohl bei den Lieferanten als auch in-house. Allerdings haben sie auch nicht alle dingfest machen können oder bei den meisten hat es nicht dazu gereicht, sie auch wirklich anklagen zu können oder sie auch wirklich bestrafen zu können oder hinter Gittern bringen zu können. Letztendlich handelt es sich um drei Personen, die jetzt angeklagt worden sind. Zwei davon sind mit einem ganz tiefen blauen Auge davon gekommen, also fast schon schwarz das Auge. Und einer, den hat es jetzt richtig erwischt, nämlich den Initiator, den Drahtzieher der ganzen Geschichte, der das Ganze organisiert und gesteuert hat. Der hat nämlich Apple um 17 Millionen betrogen und hat da ordentlich abkassiert. Und dafür darf er jetzt 3 Jahre ins Gefängnis. Wäre nach meiner Meinung auch vollkommen okay, wenn er die 17 Millionen behalten könnte, in Anführungsstrichen, wäre das ein guter Lohn für die 3 Jahre, aber das ist leider nicht so, oder zum Glück ist es nicht so, wie man es auch ausdrücken mag. Für Apple ist es natürlich gut. Apple soll nämlich insgesamt mit allen Kosten, mit den Prozesskosten, mit den Strafen, mit den Rückzahlungen inklusive der Entschädigungskosten, muss der Straftäter 33 Millionen US-Dollar zurückzahlen. Und ich wage mal zu behaupten, dass es schwierig wird, dass er das in seinem Leben noch schafft. weil selbst wenn er nach den 3 Jahren rauskommt, wird er wahrscheinlich das nicht mehr in seinem Leben auf legale Art und Weise erarbeiten können. Das ist so meine Prognose, weil einen Job bekommen als Ex-Häftling in einer Führungsposition, wo man dementsprechend auch ordentlich Geld verdient, das halte ich für ausgeschlossen. Tja, ich glaube, sein Leben ist so ein bisschen im Eimer.
Selbstverschuldet.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Strukturen, die er da aufgebaut hat, die sind ihm irgendwann über den Kopf gewachsen oder so nach dem Motto, naja, es hat mit 1700 Euro, Dollar geklappt, dann versuchen wir es mal mit 17.000 Dollar und irgendwann wird man leichtsinnig, weil es hat ja alles bisher funktioniert und dann hat er die Bodenhaftung verloren und tja, seine ganzen Pläne sind dann irgendwie über den Kopf hinausgewachsen. Das ist so meine Vermutung. Ich vermute mal, hätte er das im ganz kleinen Stil so weitergemacht, wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber okay. Das ist eine andere Geschichte. Tja. 33 Millionen insgesamt zurückzahlen. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie es in den Staaten ist, ob es auch das Konzept der Privatinsolvenz gibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder ob er das ein Leben lang vor sich hertragen muss, das Ganze. Okay. Egal. Das ist nicht unser Problem. Gott sei Dank. Ich glaube, dann könnte ich nicht mehr einschlafen. Gut. Ich glaube, es wird Zeit für unseren Werbepartner. Ich denke, wir sollten mal wieder über die Firma Evergreen sprechen. Das haben wir in der Vergangenheit schon 3 Mal getan und ich würde sagen, wir fassen mal so die ganzen Kernfunktionen und die ganzen kleinen Alleinstellungsmerkmale zusammen, wo sich Evergreen gegenüber den marktbegleitenden Unternehmen abhebt. In der allerersten Folge haben wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und Evergreen ist ja der Meinung, ein nachhaltiges Produkt sollte auch von einem nachhaltigen Unternehmen kommen. Evergreen steht für eine einfache Finanzplanung und für gerechte Geldanlagen für alle. Evergreen ist ein B Corp zertifiziertes Unternehmen, ein B Corp zertifizierter Fondsmanager. Zu den B Corp zertifizierten Unternehmen zählen zum Beispiel die Firma Patagonia, wie Leder, Naturkosmetik und Ecosia. In dem zweiten Spot haben wir über das Thema Sicherheit gesprochen. Das war nämlich auch ein großes Thema, was als Frage aus der Hörerschaft kommt. Ist meine Geldanlage dort sicher? Natürlich ist sie das, weil das angelegte Geld nicht zum Vermögen von Evergreen gehört, sondern es zählt als Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen liegt bei einer unabhängigen Depotbank. Bedeutet, es ist absolut von dem Evergreen-Vermögen gekapselt und steht außen vor. Sollte Evergreen Insolvenz gehen, was wir natürlich alle nicht hoffen, ist euer Vermögen quasi in einer Blase gekapselt und ihr werdet von der Depotbank dementsprechend ausbezahlt oder eure Geldanlage wird euch über die Depotbank dann zugewiesen. Im dritten Spot haben wir über das große Thema Kinderdepot gesprochen und wir sind darauf eingegangen, dass viele marktbegleitende Fondsmanager es nicht ganz so einfach machen oder es nicht ganz so einfach gestaltet haben, wie man mit dem Kinderdepot umgehen kann. Und das hat Evergreen, ja, oder geht Evergreen ganz einfach an, indem man das Kinderdepot sehr simpel im eigenen Depot mitverwalten kann Und man kann es auch ganz dynamisch anpassen nach den jeweiligen Sparmöglichkeiten und nach den aktuellen Bedürfnissen und nach der aktuellen Geldsituation. Und ein Feature, was mir ja sehr gut gefallen hat, das ist, dass das Kinderdepot eine eigene IBAN hat. Beispiel, Oma Erna möchte dem Kind gerne was Gutes tun und ein paar Mark anlegen. Dann gibt man der Oma Erna den IBAN und man hat, oder die Oma Erna hat dann die Möglichkeit, konkret in das Depot hinein zu überweisen. Das ist auch ein Feature, was für mich eine sehr bequeme Funktion ist und nach meiner Meinung auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Des Weiteren haben wir über das Thema Steuerautomatisierung gesprochen, was ein absolutes ein absolut bequemes Feature ist, weil man ohne große Probleme die Möglichkeit hat, jedes Jahr den Steuerfreibetrag zu bekommen. Und wie es der Name schon sagt, das ist eine Steuerautomatisierung. Bedeutet, ihr müsst euch da keine Gedanken machen, wie das funktioniert, sondern ihr müsst es einfach aktivieren und das Ganze läuft automatisch im Hintergrund, wie es der Name schon sagt, automatisiert. Das ist immer das Schönste, wenn man gewisse Sachen hat, die einfach funktionieren, wo man sich dann keine Gedanken mehr drüber machen muss und es auf lange Sicht im Hintergrund einfach abläuft. Ja, das sind so die, nach meiner Meinung, die wichtigsten Funktionen, die wir auch in den letzten Spots sehr ausführlich angesprochen haben. Und ich möchte nochmal betonen, alle Informationen sind auf der Webseite ausführlich beschrieben, alle Features sind ausführlich beschrieben. Dort sind nach meiner Meinung keine Fragen mehr offen, wenn man sich so ein bisschen durch die FAQs durcharbeitet. Ich habe selten so eine hervorragende Webseite gesehen und so eine sehr bis ins Detail ausgearbeitete Webseite. Und falls man doch noch Fragen hat, kann man sich ganz normal per Telefon an Evergreen wenden. Das ist eine ganz normale Festnetznummer, keine Sondertelefonnummer. Euch entstehen da quasi keine Extrakosten. Das ist keine Servicenummer, sondern ihr ruft da ganz normal an, auf eine ganz normale Festnetznummer und könnt die Kolleginnen und Kollegen ganz einfach Löcher in den Bauch fragen und sie werden euch alle Fragen beantworten. Egal, ob ihr Kunde seid oder Kunde werden wollt, könnt ihr dort alle Fragen stellen. Ganz besonders natürlich für die Leute, die vielleicht doch noch ein paar Fragen haben, die sich nicht über die Homepage erklären oder für euch nicht über die Homepage erklären lassen. Scheut euch nicht, nehmt den Telefonhörer in die Hand und ruft dort an. Dort werdet ihr mit Sicherheit alle Fragen beantwortet bekommen. Ja, gut. Und dann, ja, Evergreen ist gebührenfrei. Es gibt keine Extrakosten. Die Fondsgebühren liegen bei nur 0,59%. Und wir haben natürlich auch beim vierten Spot wieder einen Hörervorteil. Mit dem Gutscheincode GEEKCAFÉ gibt es 10 Euro Startguthaben. Ohne Bedingungen, ohne Mindestanlage etc. pp. Tja, ich denke, das war's für den heutigen Spot. Wir haben das nochmal alles ein bisschen zusammengefasst und sind nochmal so auf die Kernmerkmale eingegangen. Und wie gesagt, sollten Fragen sein, nehmt einfach mal den Telefonhörer in die Hand und ruft dort an. Da wird euch keiner den Kopf abreißen. Okay, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz recht herzlich bei der Firma Evergreen für die freundliche Unterstützung. Jo, dann machen wir mal mit der Sendung weiter. Tja, dann gab es noch ein paar Gerüchte rund um iPad OS 17. Da habe ich ja auch so ein paar Bauchschmerzen.
Ja.
Das wiederholt sich irgendwie jedes Jahr und ich glaube, wir müssen uns auch so langsam damit abfinden, dass es jetzt nicht unbedingt die Richtung einschlägt, die wir gerne hätten oder die ich gerne hätte, dass es sich mehr in Richtung macOS entwickelt. Das sehe ich jetzt ja immer weniger. So ein paar kleine Eckpfeiler, so ein paar kleine Brotkrumen werden uns hier hingeschmissen. Aber so richtig entwickelt sich das Ganze ja nicht. Ne? Habe ich echt den Eindruck, dass wir uns damit auf lange Sicht abfinden müssen, dass es einfach ein iPad OS ist und nicht mehr und nicht weniger sein wird. Ja, und es gab so ein paar vage Aussagen von Mark Gurman. So richtig tief ins Detail ist er nicht gegangen. Ich gehe mal davon aus, dass er auch noch nicht so richtig tiefgreifende Infos hat. Der große Fokus soll auf dem Umbau vom Stage Manager liegen. Das Ding soll sich etwas weiterentwickeln. Und der Stage Manager ist eine Funktion, die ich mehr oder weniger auch auf dem iPad so gar nicht nutze, hat sich für mich so nicht erschlossen. Es wäre wahrscheinlich eine andere Situation, wenn ich das iPad mit einem externen Display nutzen würde, weil dann macht nach meiner Meinung der Stage Manager wesentlich mehr Sinn. Aber da ich das iPad meistens zu 99,9% ohne externes Display nutze, finde ich, ist der Stage Manager jetzt nicht so praktikabel. Aber das liegt natürlich auch immer so ein bisschen am persönlichen Use Case. Zumindest soll das umgebaut werden. Der Stage Manager soll etwas angepasst werden, etwas erweitert werden. Und er soll jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, wenn man das mit einem externen Display benutzt, das iPad, dass man das Dock anpassen kann, aber nur in Kombination mit einem externen Display. Streaming mehrerer Audio- und Videoquellen soll jetzt gleichzeitig mit aktiviertem Stage Manager möglich sein. Na okay, ob das jetzt die Funktion ist, wo wir alle darauf gewartet haben, ist auch fraglich. Unterstützung für eine externe Webcam. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel das Studio-Display anschließt, das hat ja eine externe Webcam, oder die Webcam ist ja im Studio-Display eingebaut, soll dementsprechend dann auch diese Webcam ansteuerbar sein. Das bezieht sich natürlich dann auch auf andere Monitore, zum Beispiel das Ultrafine 5K oder 4K-Display etc. oder was da noch alles gibt. Gibt ja auch noch andere Marken, you name it. Externes Audio soll jetzt freier konfigurierbar sein. Was das bedeutet, ist natürlich auch eine Frage, was Sie darunter verstehen. Unter freier konfigurierbar, tja, da setze ich mein Fragezeichen dahinter, kann ich mir jetzt im Moment sehr wenig drunter vorstellen. Ich denke mal, dass man irgendwelche Quellen anders ansteuern kann oder dass man ein besseres Handling auch mit Mikrofonen hat in irgendeiner Weise, was jetzt ja auch halbwegs gut funktioniert, aber könnte etwas eleganter und einfacher funktionieren, dementsprechend externe Mikrofone anzusteuern. Ja, bin ich gespannt. Aber das sind jetzt alles keine Funktionen, die mich jetzt hier schlagartig aus den Socken hauen, muss ich sagen. Ich hoffe mal, da wird noch ein bisschen mehr kommen auf der WWDC zu iPadOS 17.
Ja, hoffen wir es mal.
Ja. Achso, und dann gab es noch eine ganz neue Information, dass es noch ein iPadOS Pro geben soll, in Anführungsstrichen, für die ganz großen iPads, die ja im Moment auch in der Gerüchteküche sind. Man hat ja wieder ein ganz altes Gerücht aufgewärmt, iPad in der Zollgröße 14 Zoll, 14,1 Zoll etc. Ja, mein Gott, und dann soll auch dementsprechend eine angepasste iPadOS-Version kommen, die wohl dann mehr aus dieser Zollgröße rausholen kann. Kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, weil ich meine, was soll auf 14 Zoll besser gehen, was auf 12,9 Zoll jetzt nicht geht. Die paar Zoll machen jetzt das Feature-Set jetzt auch nicht unbedingt besser oder schlechter. Also das sehe ich jetzt ja auch nicht, ehrlicherweise, dass man jetzt da ein angepasstes OS rausbringt. Finde ich jetzt. Weil ich denke, was auf 12,9 Zoll geht oder geht auch auf 14 Zoll und was auf 14 Zoll geht, sollte auf 12,9 Zoll gehen.
Wie war das? That's what she said.
Ja, ich meine, vielleicht ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dann wieder die größeren Geräte an die Frau oder an den Mann zu bringen. Ne? Dass man sagt, okay, ihr wollt jetzt noch mehr Features haben, ihr müsst jetzt den ganzen High-End-Kram kaufen oder das ganz große Gerät kaufen. So Upselling-Maßnahme. Kann natürlich auch möglich sein, ja. Okay. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist, noch größere iPads rauszubringen, bei mehr oder weniger gleichen Softwarestand oder gleichen
Möglichkeiten. Ja, die Möglichkeiten. Software ist halt wieder das Problem, weil wir hatten ja auch schon über Faltdisplays gesprochen und auch halt da ja gerade die Gerüchte, die wir hatten zu iPad beziehungsweise zu MacBook. Es wird halt schwierig, ja, man sieht es ja bei den aktuellen iPad Pros, dass einfach iPadOS nicht unbedingt das bietet oder den Funktionsumfang bietet, den man gerne hätte auf so einem Gerät, gerade auch wenn es so eine Leistung zur Verfügung stellt. Und ja, da muss was passieren. Ja. Aber ob das mit iPad 17 dann passiert, ich befürchte ja, dass wir da bis iPad OS 20 oder so warten müssen. Naja.
Ja.
Wir hoffen das Beste.
Das tun wir sowieso, ja. Nein, ich meine, es ist auch ein, ja, wir wiederholen uns, ja. Ich meine, wenn Apple es wollte, könnten sie es schon lange getan haben, mehr in Richtung macOS zu gehen, weil von der Hardware sind wir ja mehr oder weniger auf dem gleichen Stand. M1, M2-Chips in den Pro-Geräten, das ist ja alles die gleiche Basis. Man könnte ja ohne weiteres da mehr rausholen aus der ganzen Sache. Keine Frage. Das ist einfach nur eine strategische Entscheidung. Naja, okay. Ja, und dann hat Mark Gurman noch mal ein bisschen was zum MacBook Air gesagt. Im Endeffekt hat er das wiederholt, was er schon mal gesagt hat. Er geht fest davon aus, dass das MacBook Air auf der WWDC kommen wird. Ja, okay. Wenn Sie das jetzt dort vorstellen, wäre es auch nicht so ein Produkt, was unbedingt dem Mixed Reality Headset die Show stehlen würde. Weil man geht ja mehr oder weniger davon aus, dass es nur ein 15-Zoll-Gerät ist auf der gleichen Hardware-Basis wie die 13-Zoll-Geräte. Mhm. Und das wäre jetzt medial auch jetzt nicht so ein großer Hype. Ne? Das könnte man durchaus auch auf der WWDC vorstellen.
Ja.
Ich bin ja gespannt, wann der Mac Pro kommt. Mit Sicherheit oder mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit nicht auf der WWDC, glaube ich jetzt nicht. Das wäre für mich die Überraschung, wenn der jetzt auf der WWDC vorgestellt würde. Ich glaube, da werden wir ihn nicht sehen. Und kurz vorher, da müsste jetzt demnächst was passieren, da wird auch nichts mehr kommen. Ich glaube, das wird irgendwann nach der WWDC kommen, so im Herbst oder so. Das ist so meine Meinung dazu. Wenn das Mixed Reality Headset so ein bisschen im Markt verdaut worden ist und medial ausgeschlachtet worden ist. Ja, so ist das. So, und dann hat Apple Post bekommen. Post aus der EU. Ein EU-Kommissar hat sich schriftlich bei Apple gemeldet und hat Apple gewarnt, ihre Kabel speziell zu vernageln oder ihre Kabel MFI zu zertifizieren. Und da gab es ein paar Sätze, die ich jetzt hier mal so herausgelesen habe, die der irgendwie auf irgendwelchen Wegen der deutschen Presseagentur zugespielt worden sind, diese Schreiben, und da steht drin, Einschränkungen in Zusammenspiel mit Ladegeräten seien unzulässig. Ja, mein Gott, dann müsst ihr das auch dementsprechend in euren Statuten, in euren Gesetzestexten so definieren und müsst jetzt nicht irgendwelche extra Briefe schreiben, weil wenn es nämlich so definiert wäre, dass es eindeutig ist, dann würde auch keiner auf die Idee kommen, irgendwelche Kabel zu vernageln. Nach meiner Meinung ist dieser Brief völlig unsinnig, weil stellt dementsprechend klare Richtlinien auf, die eindeutig sind, dann bräuchte es nicht solche Warnungen und solche bekloppten Briefe. Also ich sehe das jetzt, für mich ist der Brief völlig sinnbefreit, ehrlicherweise. Oder vielleicht denke ich da auch ganz andere Richtungen.
Und geht's da jetzt wirklich nur um Laden oder generell auch um USB-Übertragungsgeschwindigkeiten?
Ja, es gibt ja noch einen weiteren Satz. Geräte, die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen.
Welche Anforderungen an welches Ladegerät?
Das ist die Frage. Das ist
auch schon wieder.
Das ist doch ein Satz,
der... Manch einer wird sagen, da wird Apple mit den eigenen Waffen geschlagen, weil ja viele auch immer über die Formulierung der App-Store-Guidelines halt gesagt haben, Apple sollte das deutlicher formulieren. Ja, das könnte man jetzt auch hier dann sagen. Aber ja, wir haben das heute doch auch schon, dass du Fast-Charging zum Beispiel nur mit Fast-Charging Netzgeräten oder Netzteilen auch machen kannst.
Ja, da gibt es ja diese Power Delivery Standards, die dementsprechend auch beschreiben, was dieser Power Delivery Standard kann. Genau. Da gibt es ja verschiedene Versionierungen von. Und wenn du Oder wenn dieses Netzteil dieses Power Delivering unterstützt, dann brauchst du natürlich auch das Kabel, was das unterstützt. Und nur im Zusammenspiel mit diesem Kabel, im optimalsten Fall ist es ein Kabel, was diese 100 Watt auch abbilden kann, dann kannst du auch die Vorteile von dem Netzteil ausnutzen. Da gibt es ja auch einen riesengroßen Standard. Aber auf welchen Standard bezieht sich jetzt dieses Schreiben? Da, mit dem Schreiben kann man sich mehr oder weniger auch den Hintern abwischen, sage ich jetzt mal. Ne? Also sie müssen da schon konkret werden, also ist meine Meinung.
Genau, weil ich habe nämlich gerade im eigenen Leib die letzten Tage eine Feststellung gemacht. Ich hatte leihweise ein Steam Deck und habe gedacht, na okay, du musst ja nicht so viel mit dir rumschleppen, USB-C hast du ja alles mit dabei. Und musste dann feststellen, als ich das Steam Deck laden wollte, dass die Meldung kam, dass mein USB-C-Kabel nicht die erforderliche Ladekapazität zur Verfügung stellt, um das Steam Deck während dem Betrieb laden zu können. Mhm. Und ich so, what the fuck, Freunde? Das ist ein USB-C-Kabel. Das ist ein entsprechend geiles Netzteil, was du dabei hast. Aber dein Kabel kann irgendwie nicht oder unterstützt nicht die Ladevoraussetzungen, die das Steam Deck hat, um wie gesagt, nicht zu entladen oder nicht, beziehungsweise um während des Betriebs laden zu können. Und ich so, what the fuck, Freunde, da fängt's doch an, da fängt's doch an. Und genau dasselbe jetzt hier dann quasi mit den Formulierungen da, Freunde, hört auf,
Also
geht nach Hause.
Da sollte man doch sich schon etwas konkreter ausdrücken. Und wenn man Apple schon einen Drohbrief schreibt, so interpretiere ich das. Das ist mir nichts weiter als kleine Muskelspielchen.
Ja, das ist nur ein Hinweis.
Ja, ist klar. Sie haben da ja eine schöne Verkaufsmöglichkeiten in Europa. Es wäre doch schade, wenn denen was passieren würde. den sollte man sich auch konkret ausdrücken nach dem Motto, wenn ihr nicht den Power Delivery Standard so und so unterstützt, das sind unsere Mindestanforderungen, die wir voraussetzen. Und wenn das nicht unterstützt wird, dann fliegt ihr raus. Und sicherlich wird Apple auch diese Mindestvoraussetzungen nach meiner Meinung dann erfüllen, logischerweise, weil sie möchten das natürlich nicht aufs Spiel setzen, das Ganze. Aber Apple hat ja vor, um die hohen Geschwindigkeiten zu erreichen, so habe ich zumindest diese Gerüchtesituation verstanden, dann müssen die Kabel MFI zertifiziert sein und das ist das Verständnis, was ich daraus habe. Quasi eine Grundfunktionalität bietet Apple an und die wird auch mit allen anderen Kabeln möglich sein. Aber wenn mehr gehen soll, wenn das schnelle Laden gehen soll, wenn die schnelle Datenübertragung gehen soll, dann müsst ihr euch MFI zertifizieren lassen. Und das sehe ich nach meiner Meinung als ganz normales Mittel und als ganz legitimen Schritt an. Das gibt ja auch dem Kunden eine gewisse Sicherheit, jetzt ja ein ordentliches Kabel gekauft zu haben. Und
vor allem auch unter der Voraussetzung, dass ja keine Kabel und Netzteile mehr mitgeliefert werden beim Kauf.
Zum Beispiel.
Du hast ja die Problematik, dass du über, klar, im Store ist es nochmal ein anderes Thema, da kann dir der Verkäufer ja sagen, hier Apple-Netzteil, Apple-Kabel, Third-Party etc., was auch immer. Nur wenn du sagst, okay, ich habe ja schon zu Hause, das ist auch hier ein super duper Hypercharger, von One oder so, und der macht hier Power ohne Ende. Und klar, Apple muss natürlich auch sicherstellen, dass das nicht zu Schäden an deinem Gerät führen kann. Und wenn eine Möglichkeit, das ist halt über das Kabel entsprechend zu machen, dass es halt zertifiziert ist, klar, wenn das jetzt wieder gegen irgendeine EU-Regelung verstoßen sollte, ein anderes Thema. Nur mir als Kunde kannst du ja nur, wie gesagt, ich sollte selbst ja eigentlich Wert drauf legen, dass ich entsprechend geeignetes Zubehör halt verwende. Wie gesagt, bei mir ging es jetzt mit dem Steam Deck in die Hose. Ja, aber auch da sage ich, okay, wieder was gelernt, musst halt aufpassen, weil wir ja in der Vergangenheit auch schon oft genug drüber gesprochen haben. Ein USB-C oder ein einheitlicher USB-C-Stecker oder Stecker, wie gesagt, in der USB-C-Spezifikation, bedeutet ja nicht, dass auch alles mit diesem Stecker geht.
Richtig.
Ja. Wie gesagt, ich habe es jetzt halt für mich halt müssen. hätte ich ein Steam Deck zertifiziertes Kabel gehabt? Oder das Originalkabel vom Steam Deck halt benutzt, ja.
Ja. Also es ist ja alles in Ordnung, dass.
Vor allem, das war ja noch nicht mal ein Scheißkabel, das war ein Microsoft-Kabel.
Naja, gut, das heißt jetzt nicht unbedingt.
Das heißt ja nichts.
Das heißt ja nichts. Es steht ja jetzt nicht unbedingt für immer für Qualität, was Microsoft so raushaut.
Nee, Qualität nicht, aber Standard.
Ja, ein Standard, ja.
Weil für den Einsatzzweck, für das das Kabel ja bei einem anderen Produkt mitgeliefert wurde, funktioniert es ja einwandfrei.
Naja.
Nur wie gesagt, mit einer Hardware eines anderen Anbieters, ja, hast du halt die Probleme.
Ja, ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass dieses Gesetz existiert, und es hat ja sicherlich auch grundsätzlich sehr gute Ansätze, aber dann sollten sie es wirklich exakt und genau spezifizieren, dass es gar keine Missverständnisse gibt und auch in keinerlei Art und Weise Interpretationsmöglichkeiten für die Hersteller. Dass es ganz glasklar ist, wie sie ihre Kabel und wie sie ihre Dinge auszuliefern haben. Dann würde sich auch dieses Schreiben komplett erledigen, weil dann steht es im Gesetzestext.
Wobei, wie gesagt, war das in dieser Form überhaupt notwendig?
Ja, eben, ich sehe das als.
Weil es ist der ganze, wie gesagt, bis auf Apple, lass Apple mal außen vor, aber der ganze Markt ist ja eindeutig sowieso schon in Richtung USB-C unterwegs gewesen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich der USB-C wirklich bis auf die letzte Komponente halt umgesetzt wurde. Weil es ja auch aufgrund der Spezifikation des USB-Standards ja ganz eindeutig oder vorherzusehen war, was letztendlich oder worauf es hinausläuft. Es ist halt nur eine Frage, wie lange dauert es, bis es dann wirklich letztendlich überall entsprechend verbaut wird. Klar, Apple wäre nochmal so ein Fragezeichen gewesen, würden sie von ihrem Lightning halt weggehen. Man hat gesehen, in den iPads haben sie ja USB-C, alles, es war auch bei Apple nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Von daher wäre es überhaupt notwendig gewesen, ja, das so in Stein zu meißeln, muss man sozusagen. Ja,
ja, ich
ansonsten,
meine.
Ansonsten, klar, Sinn macht es auf jeden Fall, ein Stecker, ja, umso besser.
Ja, klar. Die Frage ist, wie lange hätte sich Apple dann noch Zeit gelassen, das iPhone auf nicht umzustellen oder erst später umzustellen? Das ist die Frage. Ich gehe davon aus, dass das natürlich jetzt ein logischerweise zwanghafter Beschleuniger ist, darauf umzusteigen auf USB-C. Bloß, ich wiederhole mich, aber die Spezifikationen sollten so exakt und so genau sein, dass es gar keine Interpretationsmöglichkeit gibt, in irgendeine Weise auszubrechen oder seine Produkte in irgendwelche Graubereiche hinzuentwickeln oder irgendwelche Sachen rauszubringen, um das Ganze so ein bisschen zu umgehen oder um für sich dann noch in irgendeiner Weise einen Vorteil rauszuschlagen. Stellt einfach die Gesetzestexte exakt auf. Es gibt ja die technischen Grundlagen, die existieren. Haltet euch an diese Grundlagen, aufgrund dieser Grundlagen stellt eure Gesetzestexte auf, spezifiziert Standards, spezifiziert exakt Mindeststandards, sagt jetzt Power Delivery Standard XYZ als Basisfunktionalität und gut ist. Ne? Also das kann ja im Normalfall nicht so schwierig sein. So sehe ich das. Naja, egal. Schauen wir mal. Dann gibt es mal wieder so zwei kleine Themen zum Bereich der AirTags oder aus dem Bereich der AirTags. Und da geht es um den Bereich Geldtransporterüberfälle, oder konkret war es ja ein Geldtransporterüberfall. In Chicago wurde ein Geldtransporter überfallen. Und der hatte 1,1 Millionen US-Dollar an Bord und die wurden gestohlen, logischerweise. Und in eines der Geldtaschen war ein AirTag deponiert und dieser AirTag hat dazu beigetragen, die Diebe und somit auch das Diebesgut wieder zu finden. Und mittlerweile sind die Täter auch angeklagt und stehen derzeit vor Gericht. Ja, yippee-yay. Wer hätte das gedacht?
Eine Backe.
Ja. Nicht schlecht. Hat sich gelohnt, das AirTag dort
zu... Meine Privatsphäre.
Nee, aber es ist schon Wahnsinn, wie so ein kleiner AirTag doch so hilfreich sein.
Haben die denn keine iPhones genutzt? Da hätten sie doch ein bisschen Hinweis kriegen, dass sie da, dass ein unbekannter AirTag irgendwie sie verfolgt.
Ich frage mich eigentlich gerade, der AirTag sendet ja auf ganz speziellen Frequenzen. Ne? Das sind ja Ultra-Wideband-Frequenzen, die sind ja zu.
Genau, hätten die mal so ein NFC-Dings-Portemonnaie benutzt?
Nee, das nicht. Phase. Aber es müsste doch technisch möglich sein, Messgeräte zu entwickeln. Ja, ja. Die wird es sicherlich geben, um diese Frequenzen erfassen zu können. Und ich sag mal, so einmal so das Ding durchzuscannen, den Transporter, ob sich irgendwelche Signale bemerkbar machen. Aber wahrscheinlich
eine Wanze quasi.
Sind diese Geräte so empfindlich, dass man dann auch sämtliche andere Geräte detektiert, sei es, was weiß ich, was da an Sendern noch in der Nähe sind. Und es ist dann auch wahrscheinlich schwierig, das genau rauszuselektieren, dass auf diesem Breitband oder auf dieser Frequenz gerade dieser AirTag unterwegs ist und den dann auch zu finden, wo er denn gerade steckt. Ich glaube, da ist zu viel, ich sag mal, so viel Noise in der Umgebung noch unterwegs, dass man das wahrscheinlich sicher und genau rausfinden kann. Ich bin jetzt kein Hochfrequenztechniker, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich vermute mal, das ist sehr schwierig, das mit einem normalen Messgerät ortsgenau zu finden. Naja, aber sicherlich noch eine Marktlücke, so ein Messgerät auf den Markt zu bringen. Naja. Das nächste Thema, das hat mich so ein bisschen verwundert, weil es ein bisschen widersprüchlich ist. In New York gibt es als eine Offensive den Autodieben das Leben schwer zu machen, und das ist jetzt in den letzten Monaten wohl ganz stark angestiegen. Also da werden jetzt wohl extrem viele Autos gestohlen, und da hat sich New York gedacht, wir verteilen mal in einigen Brennpunkten der Stadt AirTags, um das Ganze so ein bisschen einzudämmen und die Autos leichter auffindbar zu machen. Und im Stadtteil Bronx werden jetzt 500 kostenlose AirTags verteilt. Und da soll wohl auch der Brennpunkt sein. Ich meine, gut, die Bronx ist jetzt nicht gerade ein Naherholungsgebiet, sagen wir es mal so. Und ich denke, da tut es auch Not, da so ein bisschen den Autodieben das Leben schwer zu machen. Und ganz interessant ist, dass es dann auch ein öffentliches Statement vom Bürgermeister Eric Adams gab, der öffentlich dazu aufgerufen hat, AirTags zu kaufen. Und da gibt es ein schönes Zitat: Help us help you get an iTag. iTag, auch ein neues Produkt, vielleicht kommt das irgendwann nochmal raus. AirTag, get an AirTag. Und dieser Bürgermeister hat vor einigen Monaten sich aber auch gegen AirTags ausgesprochen in Bezug zu diesen ganzen Stalking-Geschichten und hat sich da ganz konkret so ausgesprochen, das nicht zu nutzen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Da sieht man mal wieder, man kann Technik positiv einsetzen und natürlich auch Technik negativ einsetzen. Nur es war so lustig, in Anführungsstrichen lustig, dass er sich in Abständen von wenigen Wochen einmal sehr positiv geäußert hat, also aktuell sehr positiv geäußert hat. Und wie gesagt, vor ein paar Wochen hat er sich noch etwas negativ dazu geäußert. Ja, es hat so ein kleines Geschmäckle. Ja. Und ich meine, 500 AirTags, ja, das ist jetzt aber auch ein Tropfen auf einen heißen Stein in einer Stadt wie New York. Auch wenn es jetzt im Brennpunkt der Bronx verteilt wird, aber trotzdem, da hätte man noch etwas mehr verteilen können.
Ja, auf jeden Fall.
500 Stück. Wenn man bedenkt, dass am Tag in New York laut dieser Statistik 184 Autos gestohlen werden, in der ganzen Stadt.
Ich wollte es gerade googeln. Ich wollte es gerade googeln. 184.
Ja. Also im Schnitt natürlich, ne? Das ist, und im Moment ist es ein bisschen nach oben gegangen. Die Zahlen sind vom Dezember letzten Jahres. Und im Moment scheint es wohl noch mehr nach oben gegangen zu sein, aber da habe ich keine konkreteren Zahlen gefunden.
Wie viel hast du gesagt am Tag?
184 war meine Zahl.
Oh, okay. Gut.
Aber gibt ja verschiedene Quellen, sage ich jetzt mal, ne? Das ist halt.
Ja. Ne? Das ist nicht, aber. Pff, ne.
Ja, New York ist riesig.
Schon eine Zahl, ja.
Ja. Naja, gut, ich meine, New York ist ja auch kein Dorf. Gut, gut. AirTags. So, und dann ist eine Firma von uns gegangen. Hast du das mitbekommen?
Ich hab's gelesen, ja, und war etwas überrascht.
Nee, ich war eigentlich gar nicht überrascht. Ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, wann erwischt es die Firma Bridge? Und das erste Mal habe ich mir die Frage gestellt, wo Apple offiziell das Magic Keyboard vorgestellt hat. Ich meine, es gab ja davor schon Tastaturen von Apple, diese Folio Cases etc., aber das Magic Keyboard war ja das erste Keyboard von Apple mit einem Trackpad. Und spätestens da habe ich mir die Frage gestellt, wann gehen so kleinere Unternehmen, wie es ja letztendlich die Firma Bridge auch war, die haben sich zwar in den letzten Jahren stark gemausert und sind gewachsen, wenn man bedenkt, dass sie ein ganz kleines Startup-Unternehmen gewesen sind. Und spätestens da, wie gesagt, wo dieses Magic Keyboard vorgestellt worden ist, habe ich mir die Frage gestellt, ja mein Gott, wann sind sie angezählt? Und ich glaube, spätestens auch zu dem Vorstellungstermin waren sie das erste Mal angezählt und lagen schon auf dem Boden vom Boxring, um das jetzt mal wieder metaphorisch auszudrücken. Und ich denke, das war auch ein ausschlaggebender Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, das Erscheinen vom Magic Keyboard. Und man hat ja auch lesen können in diesem ausführlichen Bericht von 9to5Mac, dass Apple zwar auch die Firmware freigegeben hat für Bridge, aber nicht voll funktionsumfänglich für diese ganze Geschichte, sondern dass so ein paar Features und ein paar Kernfeatures dem Magic Keyboard von Apple natürlich vorbehalten sind und dass nur so die Grundfunktionalität Bridge gegeben worden ist. Also dieses Trackpad, was in diesen Bridge-Tastaturen verbaut ist, kann ich jetzt auch sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe ja nämlich auch ein Testgerät liegen, was ich schon vor Wochen bekommen habe, was ich aber fairerweise auch hier niemals thematisiert habe, weil die Qualität vom Trackpad zu schlecht war. Dieses Trackpad, was da drin steckt, das war einfach grauenvoll. Das hätte man sich komplett klemmen können, komplett sparen können. Die Tastatur an sich ist hervorragend, auch das Case von der Verarbeitungsqualität, aber das Trackpad ist absolute Grütze. Und ich denke mal, das ist auch, wie gesagt, ein Punkt, was Bridge letztendlich das Genick gebrochen hat. Also zwar nicht der Hauptpunkt, aber eines von vielen verschiedenen Punkten, die dazu beigetragen hat, dass das Ding einfach oder dass die Firma einfach pleite gegangen ist. Und man hat ja auch schon versucht, was man lesen konnte aus dem Bericht, dass zwei gescheiterte Übernahmen bisher vollzogen worden sind, aber halt nie durchgeführt worden sind. Es gab ja halt schon Verkäufe oder Ansätze, die ganze Firma Bridge an andere Unternehmen zu verkaufen, aber es hat halt nie geklappt. Und wie gesagt, es waren halt zwei Versuche, aber die sind gescheitert. Und seit dem Januar diesen Jahres bekamen die Mitarbeiter auch kein Geld mehr. Also da wurde nichts mehr ausgezahlt. Einige Bestellungen, die Kunden dort noch offen hatten, wurden nicht ausgeliefert. Das Ganze zieht sich jetzt halt schon seit Januar hin. Und mittlerweile ist es halt so, offiziell ist das Unternehmen pleite. Schade. Weil grundsätzlich war es ein guter Ansatz. Die Qualität war gut und sie hatten ja auch einen ganz anderen Designansatz. Man hat ja dieses iPad in diese Bridge-Tastaturen so eingesteckt, dass man dann letztendlich in der Darreichungsform so eine Art Laptop hatte. Mhm. Also man klappte dann das ganze iPad auf die Tastatur drauf und es sah dann aus wie ein Laptop, was ja eine clevere Idee war, aber es hat sich halt nie behaupten können gegen die Apple-Produkte und zum Beispiel auch gegen die großen Player oder den großen Player Logitech. Ich denke, das sind so die beiden Gründe. Logitech hat und zudem arbeitet ja Logitech auch noch mit Apple viel dichter zusammen, als sie jemals mit Bridge zusammengearbeitet haben. Das kommt auch noch dazu. Das sind alles so kleine Faktoren, die da, denke ich, eine Rolle gespielt haben. auch die Übernahme von Handstocks. Bridge hat 2019 noch Handstocks gekauft. Die hat auch nicht geholfen. Da wollten sie wahrscheinlich ihr Portfolio, oder sie haben dann versucht, ihr Portfolio etwas breiter aufzustellen, um so ein paar mehr Produkte im Sortiment zu haben. Das hat ja auch nicht geholfen. Also Handstocks ist ja auch so ein kleines Startup-Unternehmen gewesen, was so das ganze Thema Docking Stations für MacBooks so ein bisschen anders angegangen ist. Aber das hat ja auch nicht dazu beigetragen, die Firma jetzt irgendwie zu retten. Schade.
Ja.
Hätte doch Logitech aufkaufen können.
Ja, wer weiß, was da vielleicht mal so in Gesprächen war, aber wenn es da nicht passt, ja.
Aber ich glaube, es sind doch jetzt nicht so attraktive Produkte für Logitech, dass sie das jetzt unbedingt im Portfolio brauchen. So nach dem Motto, das sind jetzt Dinge, da sind jetzt Patente, die wir jetzt nicht haben oder irgendwelche Dinge, weil das war einfach, denke ich, zu unattraktiv. Es war an sich ein schönes Produkt, aber es war jetzt nicht so gigantisch, dass man jetzt sagen muss, oh, das müssen wir jetzt im Portfolio haben oder die Patente oder das Personal müssen wir uns einkaufen. Ich glaube, das war einfach zu unattraktiv. Das ist meine Meinung. Das Einzige, was halt diese Bridge-Geschichte interessant gemacht hat, sie sind halt wesentlich günstiger gewesen als halt Logitech und als natürlich auch Apple. Ich denke, das hat auch einige Kunden dazu bewogen, sich für so ein Bridge-Keyboard zu entscheiden. Aber ja, das hat es ja letztendlich auch nicht gerettet, das Ganze.
Ja.
Tja. Und wenn man dann wenig Support von Apple bekommt, bezüglich Unterstützung, sei es Firmware-Unterstützung etc. oder sei es auch, dass die Produkte im Apple Store mitverkauft werden. Logitech-Produkte werden jetzt auch im Apple Retail Store verkauft oder auch auf der Apple-Webseite. Das ist natürlich auch ein Faktor, der das Ganze noch ein bisschen pusht. Ja, dann ist das schon schlecht. So ist das. Tja. Gut.
Ja, war auch mal ein interessantes Kickstarter-Startup, ja.
Ich weiß nicht, wie lange, die gab es ja schon, ich glaube, die ist mindestens 10 Jahre alt, 2011, 2012 schätze ich jetzt mal. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, von Bridge gehört.
12, ja, könnte sein. Hm.
Also, ja, naja.
So um die Zeit kann ich mich dunkel an Kickstarter erinnern, ja.
Hm. Ja. Ja. Gut, es ist ein Kommen und Gehen, so ist das nun mal. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den Hauptthemen durch und wir könnten in die Gadget-Ecke springen. Oh, ja. Ja, da bin ich mal wieder im Bereich meiner Leib- und Magenthemen unterwegs, obwohl das bin ich ja immer, wenn es um Gadgets geht, weil ich selektiere ja hier, ich stelle ja nicht irgendwas wahllos vor. Und mir liegt mal wieder ein Produkt aus dem Hause Lassie vor und ich glaube, ich bin jetzt so, naja, nicht ganz, ich bin jetzt noch nicht ganz durch das Portfolio von Lassie durch, da arbeiten wir uns tapfer weiter durch, aber ich bin im Bereich der externen Festplatten, die logischerweise ja Lassie anbietet, bei der Lassie D2 angelangt und zwar bei der Professional-Version. Und die D2 ist eine externe stationäre Festplatte, die nach meiner Meinung auch zu 99% den stationären Kunden anspricht, der das Ding auf seinen Schreibtisch stellen möchte oder sonst wo hinstellen möchte und das Ding halt stationär benutzen will, weil es ist erstens eine 3,5 Zoll Festplatte und zweitens hat das Ding auch ein Netzteil dabei und das Ding zu transportieren ist zwar möglich, aber jetzt nicht unbedingt bequem. Also ich sehe das für den stationären Einsatz, das Produkt. Das spiegelt sich natürlich auch im Gewicht wieder. Ich denke mal, nicht jeder möchte 1,3 Kilo permanent mit sich umher schleppen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte man sich eine externe 3,5 Zoll Festplatte kaufen, wenn man doch auch stationär eine 2,5 Zoll einsetzen kann. Das hat in erster Linie das kann mehrere Gründe haben. Der erste Grund ist, es gibt 3,5 Zoll Festplatten in viel größeren Kapazitäten als 2,5 Zoll Festplatten. Das ist, denke ich, auch die offensichtlichste der offensichtlichste Grund dafür. Zum Beispiel gibt es die D2 Professional von 4 bis 20 Terabyte mittlerweile und da ist man natürlich mit einer 2,5 Zoll Platte etwas limitiert. Der zweite Grund, der vielen Kunden wahrscheinlich noch nicht so bewusst ist, dass eine 3,5 Zoll Festplatte wesentlich performanter ist im Vergleich zu einer 2,5 Zoll Platte. Man kann da immer noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. Des Weiteren ist es natürlich so, dass man einen wesentlich bessere Möglichkeit hat, das Ding zu kühlen und besser zu verpacken, ein anderes Gehäuse zu designen etc. Also es macht nach meiner Meinung oder es ergibt nach meiner Meinung schon sehr viel Sinn, sich für gewisse Einsatzzwecke für eine 3,5 Zoll Festplatte zu entscheiden. Auch wenn man sie nicht im RAID-Verbund nutzen will, sondern nur einfach als eine Single 3,5 Zoll Festplatte für den stationären Einsatz, als externe Platte für Backups, für Time Machine, zum Zwischenlagern von Daten etc. You name it, es gibt ja verschiedene Anwendungsszenarien für diese ganze Geschichte. Gehen wir aber nochmal ganz kurz hardware-technisch um die Platte rum oder um das Gehäuse herum. Wir haben ein Space-graues Gehäuse, extrem wertig verarbeitet, wie eigentlich 99,9% aller Produkte von Lassie, hat das Ding eine wahnsinnig wertige Anmutung und ein wahnsinnig hochwertiges Design und eine sehr schöne, schlichte, elegante Designsprache. Das Ding wird ausschließlich vertikal aufgestellt. Es fällt sofort auf, dass man auf der Unterseite einen sehr massiven Standfuß hat, der auch extrem gut und stabil gummiert ist. Und zwar hat man nicht nur eine glatte Gummierung, sondern man hat so eine Noppengummierung, die auch dafür oder diese Gummierung dient auch dafür, dass man auch Vibrationen entkoppelt von der Unterseite. Bedeutet, wenn die Platte läuft, wenn die Aktion hat, wenn Datenübertragungen laufen, entstehen ja es entstehen im wahrsten Sinne des Wortes natürlich Umdrehungen und die können sich natürlich auch übertragen. Und wenn man da ein minderwertiges Gehäuse hat, dann kann sich das natürlich auch auf die Schreibtischplatte übertragen. Und hier ist man halt den Weg gegangen, da eine massive Gummisohle unter den Standfuß zu bringen, der auch vom Design durchdacht ist, dass sich da keine Vibrationen übertragen und dass man jetzt nicht noch aus dem Schreibtisch einen Resonanzkörper macht sozusagen. Das haben sie sehr clever gemacht und das funktioniert auch sehr gut. Des Weiteren kommt dazu, dass man das Gefühl hat, dass die Platte nicht irgendwie in einem hohlen Gehäuse sitzt und wenn man dagegen klopft gegen das Gehäuse, klingt es irgendwie sehr voll. Ich habe jetzt den Eindruck, dass da auch in irgendeiner Weise, das kann ich jetzt aber nicht belegen, dass da in irgendeiner Weise auch noch Kühlelemente verbaut sind, weil man hat ja ein Gewicht von 1,3 Kilo und warum ich meine, dass da Kühlelemente verbaut sind, weil das Ding ist erstens mal lüfterlos und das komplette Gehäuse ist aus Metall gefertigt. Und um natürlich auch die Abwärme nach außen transportieren zu können, muss man ja eine Verbindung schaffen zwischen Festplatte und zwischen dem Gehäuse. Und diese Verbindung muss ja in irgendeiner Weise Wärme übertragen. Weil wenn man im Betrieb das Gehäuse anfasst, merkt man auch, dass das Gehäuse warm wird. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür hat man halt auch ein lüfterloses Design, was ich ja auch präferiere und für wichtig ansehe, dass man nicht noch irgendwo einen dicken Lüfter in einer Single 3,5 Zoll Festplatte hat. Also ein durchdachtes Gehäusedesign und dennoch ein sehr, sehr kompaktes Design nach meiner Meinung. Und diese 1,3 Kilo sind ja sowieso sekundär, weil wenn man das Ding auf den Schreibtisch stellt, ist es uninteressant, ob das Ding 500 Gramm oder 1,3 Kilo wiegt. Das ist dann völlig egal. Wir haben einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite. Im Lieferumfang ist auch ein USB-C auf USB-C-Kabel enthalten oder ein USB-C auf USB-A-Kabel enthalten. Wie gesagt, ich kann das Ding auch noch an ältere USB-C-Ports anschließen. Ein Kensington-Lock-Anschluss ist vorhanden, der Eingang für das Netzteil. Wir haben ein externes Netzteil, was extrem kompakt ist. Das ist mir sofort aufgefallen. Also beim Netzteil haben sie sich auch Mühe gegeben, es so klein wie möglich und so groß wie nötig zu gestalten. Auf der Vorderseite haben wir die LED, die Betriebsanzeige sozusagen. Das ist ein sehr ikonisches Designmerkmal. Also wir haben schon sehr, sehr lange diese blaue LED auf gewissen Plattenserien von Lassie. Ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, dass es Plattenserien ohne diese blaue LED gibt. Das hat natürlich auch einen Sinn. Erstens mal ist diese LED die Betriebsanzeige. Das Ding läuft, es ist im Betrieb und man hat nicht nur eine LED dort, man kann die Platte auch ein- und ausschalten. Finde ich sehr schön, dass das auf der Vorderseite ist. Viele Platten haben das auf der Rückseite, da muss man dahinter greifen etc. Hier ist es sehr prominent auf der Vorderseite und gleichzeitig ist das auch ein ikonisches, traditionelles Design-Element. Des Weiteren, laut Anleitung, kann diese LED auch rot leuchten. Sie leuchtet nämlich dann rot, wenn das Ding überhitzt ist. Ich habe zum Glück noch niemals eine Lassie-Festplatte rot leuchten sehen, zumindest nicht diese LED. Also ich kann gar nicht aus der Praxis berichten, ob das Ding überhaupt rot leuchtet, weil ich habe noch nie geschafft, eine Lassie-Festplatte zu überhitzen. Aber interessant. Und jetzt kommen wir zu den Leistungsdaten. Und die Leistungsdaten, die spiegeln einmal wieder, dass es sich durchaus sinnvoll ergeben kann, auch eine 3,5 Zoll Platte zu kaufen und keine 2,5 Zoll Platte, wenn man sie halt auch zum Beispiel primär stationär benutzen möchte. Blackmagic habe ich als Benchmark-Tool genommen und ich komme auf eine Schreibrate von 220 MB in der Sekunde, auf eine Lesegeschwindigkeit von 229 MB in der Sekunde. Und es haben mir einige Hörer in der Vergangenheit immer wieder geschrieben, ja, das ist ja schön, dass du deine ganzen theoretischen Werte angibst, aber das ist ja alles nicht praxisnah. Gib mir doch mal irgendwas an die Hand, wo ich auch sehen kann, wie verhält sich das Ding in der Praxis? Was ist irgendwie so ein praxisnahes Anwendungsbeispiel? Und da habe ich mir überlegt, ja, dann mache ich doch einfach mal eine 1:1-Kopie mit Carbon Copy Cloner von meinem MacBook Pro. Mein MacBook Pro hat derzeit eine belegte Kapazität von 198,5 GB. Und ein 1:1-Image hat gedauert 35 Minuten, also war so 34 und ein paar zerquetschte. Ich habe es jetzt mal großzügig auf 35 Minuten aufgerundet. Und das ist nach meiner Meinung schon beeindruckend, wenn man das Ganze in Kontext zu einer Thunderbolt SSD setzt. Da habe ich gebraucht, bei der gleichen Kapazität, am gleichen Tag, direkt hinterher quasi mit Carbon Copy Cloner, 23 Minuten. Und da bin ich der Meinung, dass das jetzt gar nicht so weit auseinander liegt und dass eine 3,5 Zoll Festplatte noch durchaus attraktiv sein kann für ganz gewisse Anwendungsbereiche. Speziell zum Beispiel für ein Backup, für eine Archivierung oder für ein Zwischenlager. Natürlich nicht dafür, unbedingt jetzt auf der Platte aktiv zu arbeiten. Wenn man das möchte, sollte man sich doch schon mit einer SSD auseinandersetzen. Aber für ganz gewisse Anwendungsbereiche finde ich, ist eine 3,5 Zoll Festplatte, gerade wenn sie jetzt so leistungsstark ist wie diese Seagate hier, ein durchaus interessanter Kandidat. Oder wenn man auch extrem große Kapazitäten braucht, weil die D2 gibt es halt bis 20 Terabyte. Ja, das ist mein Plädoyer für konventionelle 3,5 Zoll Festplatten. Außerdem kommt noch eine zweite Komponente hinzu. Die Datenwiederherstellung, sollte mal eine Platte komplett im Eimer sein, von einer konventionellen Festplatte, ist heutzutage immer noch ein wenig einfacher als die Datenwiederherstellung von einer SSD. Das hat sich zwar alles in den letzten Jahren etwas relativiert und man ist da ein bisschen näher aneinander gerückt, dennoch ist es dort immer noch ein Hauch einfacher, die Daten wiederherzustellen, als das von einer SSD zu tun. Das kommt noch dazu. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht von Datenverlust reden, weil kein Backup, kein Mitleid, aber trotzdem. Das ist auch noch ein kleiner Aspekt, den man in Betracht ziehen sollte. Gut, das ist mein kleiner Erfahrungsbericht zur Lassie D2 Professional. Das haben wir dann auch. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da, ja.
Ah, ich dachte, du bist ganz eingeschlafen.
Ganz gebannt.
Ja, ja. Festplatten sind ja so spannend. Die könnten auch spannend sein, ja.
Ich wollte gerade sagen, die können spannend sein.
Es kommt immer auf die Marke an, ja. Und ich bin ja erfahrungstechnisch sehr stark verbunden, weil ich setze ja seit Jahren hier Lassie ein oder respektive auch Seagate und habe damit durchweg oder sagen wir mal fast durchweg gute Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch Kunden, die damit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auf eine Montagsplatte gestoßen sind etc. Das mag es natürlich auch geben. Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Aber ich habe mit Lassie respektive mit Seagate-Festplatten bisher relativ gute Erfahrungen gemacht und kann unter meiner bisherigen Laufbahn mit Lassie und Seagate nur ein positives Fazit ziehen, muss ich sagen. Und ich mache ja viele Backups und hantiere hier mit Daten und muss sagen, okay, läuft alles, ist alles da. Obwohl ich es auch dazu sagen muss, überprüft eure Backups, das nur mal so als kleinen Tipp, macht nicht nur ein Backup, sondern macht auch mal ein Restore und stellt eure Daten auch mal wieder her und schaut, ob das auch funktioniert. Und gerade wenn man jetzt von einer Archivierung oder mal Daten hat, die man längere Zeit archiviert hat, überprüft die Funktionalität eures Archives und verlasst euch nicht auf ein einziges Archiv, gerade wenn es ganz wichtige Daten sind. Das sollte man im Auge behalten. So sehe ich das.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte letztens wieder einen Kunden, kleine Anekdote, der kam mit einer 3,5-Zoll-Diskette an. Und da war irgendwie was Wichtiges drauf. Das waren zwei Textdateien. Letztendlich, die für ihn wahrscheinlich sehr wichtig waren. Logischerweise habe ich nicht in die Dateien reingeschaut, habe sie ihm aber auf einen USB-Stick kopiert. Und was habe ich festgestellt? macOS Ventura unterstützt noch 3,5 Zoll USB-Diskettenlaufwerke. Nativ, angesteckt, lief.
Mhm. Ja, schön.
Ich meine, gut, wer hat noch ein 3,5 Zoll USB-Diskettenlaufwerk rumliegen, aber ja, gut für mich.
Das ist eine berechtigte Frage. Ja.
Gut für mich, schlecht für den Kunden oder auch gut für den Kunden letztendlich.
Ja, aber Backups, wir haben es ja länger schon nicht mal angesprochen. Backup.
Ja, und wie gesagt, ganz wichtig, überprüft eure Backups. Ne, das habe ich jetzt auch schon zweimal gesagt, aber es nützt ja nichts, wenn ich immer mein Backup durchlaufen lasse und sage, okay, das wird schon funktionieren, aber nein, testet es, macht einen Praxistest.
Ja, wenn man es ganz genau nimmt, wie war das? 3-2-1?
Ja.
Als Backup-Strategie, also 3 Backups auf mindestens 2 verschiedenen
Medien,
genau, und davon einer am besten an einem anderen Ort als bei dir zu Hause oder an dem Ort, wo das Backup erstellt wurde. Ja.
Richtig.
Also so genau bin ich auch nicht, muss ich auch sagen. Ich habe jetzt keins extern. Vorausgesetzt, man würde jetzt mal iCloud nicht mitrechnen, ja. Weil die Wolke, beziehungsweise ist ja, wenn man das als alleiniges Backup nutzt, ist ja im Prinzip auch kein Backup.
Nein.
Und man sollte über sein Backup eigentlich auch die eigene Kontrolle haben. Also nicht jetzt auf irgendeinen dritten Service oder so jetzt alles setzen, weil auch da kann was schiefgehen. Deswegen kann das nur eine Komponente deiner Backup-Strategie im Prinzip sein.
Ja.
Wie gesagt, ergänzend gar kein Thema. Alleiniges Backup würde mir jetzt auch Bauchschmerzen machen. Aber klar, wie gesagt, da ist bei mir auch noch Verbesserungspotenzial, weil ich halt kein Backup hier außerhalb meiner eigenen vier Wände halt habe.
Mhm.
Als Backup. Wie gesagt, in der Cloud liegen auch noch Daten, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Da wäre bei mir jetzt auch noch Verbesserungspotenzial, aber auf jeden Fall Backups ja. Wie gesagt, auch mehr als eins.
Ja.
Wie du es auch schon angesprochen hast, das wird vielleicht jetzt auch nicht so oft kontrolliert, wie man es vielleicht dann machen sollte, aber ich habe ja da jetzt auch keine irgendwie Millionen oder Daten in Millionenwerten da liegen, ja, und auch kein Bitcoin, der sich vielleicht jetzt über die letzten 20 Jahre irgendwie exponentiell da vermehrt hätte, beziehungsweise im Wert gestiegen wäre. Backup ist schon mal nicht dumm, ja.
Ja.
Und wie bei allem, wie auch mit anderen Versicherungen, ja, der Wert wird einem erstmal bewusst, wenn der Fall eintritt, ja.
So ist es. Und dann tritt bei den meisten erst der Gedanke ein, sich darüber Gedanken zu machen über das Ganze, über Backups. Ja. Das stelle ich immer wieder fest. Die meisten Leute, die arbeiten so lange mit ihrer Infrastruktur ohne Backups. Das sind natürlich meistens Privatleute. Also ich kenne wenige Unternehmen, die keine Backup-Strategie fahren. Also da hat sich das Gott sei Dank in den letzten Jahren stark verbessert. Aber ich kenne sehr viele Unternehmen, die eine sehr schlechte Backup-Strategie fahren und die zu 99% bei den meisten Firmen immer noch verbesserungswürdig ist. Also das kenne ich schon, aber grundsätzlich werden schon Backups gefahren, aber sie sind durchaus verbesserungswürdig, weil sie sich nicht so tiefgreifend darüber Gedanken machen. Das ist das Problem. Ja, aber okay, auch so ein Thema, da könnte man stundenlang drüber sprechen, über das Thema Backup. Und ich mache ja sogar zwei Offsite-Backups. Einmal ein entfernter Rechner, also ein entferntes NAS-System, was sich synchronisiert mit meinem NAS-System, was physisch woanders steht. Und einmal tausche ich quasi per Turnschuh-Netzwerk in regelmäßigen Abständen Platten aus. Bloß das Austauschen der Platten, das Turnschuh-Netzwerk sozusagen, das mache ich auch leider nur alle 2 Monate. Das müsste ich eigentlich auch regelmäßiger machen. Da ist noch so mein Knackpunkt in meiner Backup-Strategie. Aber okay. Ist
bei mir, aber immerhin.
Ja, gut. Besser alle 2 Monate als gar nicht, ne? Das ist
gut. Hast du schön Fehler erkannt, Fehler gebannt.
Ja, ist richtig. Ja. Naja, gut. Und ich sag immer, Cloud hin oder Cloud her. Die Cloud ist letztendlich nur ein Computer von einem anderen. Mhm. Und der gestattet euch gegen Gebühr, diesen Computer zu benutzen. Und er kann euch in jeder Zeit auch den Hahn abdrehen. Also, ich sag mal, ne? Das kann passieren, entweder wenn er nicht mehr bezahlt oder wenn der Laden pleite geht in irgendeiner Weise. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass Enterprise-Unternehmen in irgendeiner Weise pleite gehen oder dann nicht übernommen werden und es dann keine Weiterführungsstrategien gibt. Okay, das ist schon richtig, aber es birgt gewisse Risiken, sich komplett auf die Cloud als Backup zu verlassen. Es kann eine Backup-Strategie sein, aber es darf niemals eure erste Strategie sein. Das ist meine Meinung.
Ja, das ist genauso, wenn du ein verschlüsseltes Cloud-Backup machst, wenn du den Schlüssel verlierst, hilft dir der Anbieter oder kann dir der Anbieter auch nicht mehr weiterhelfen.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, die Cloud, klar, es kann ein ergänzendes Mittel sein für deine Backup-Strategie, aber es sollte nicht deine einzige Lösung sein.
Nein, das ist richtig, das ist korrekt. Und wenn ich sehe, wenn Menschen da mit irgendwelchen Verschlüsselungstools rumspielen, die wenig IT-Ahnung oder wenig IT-Kompetenz haben, dann frage ich mich auch, Leute, überlegt genau, was ihr da tut. Ihr müsst auch damit umgehen können, wenn ihr da irgendwas mit TrueCrypt verschlüsselt oder sonstige Verschlüsselungstechnologien anwendet. Da muss man auch schon ein bisschen wissen, was man tut. Da kann man sich selbst ins Aus mitsetzen, wenn man nicht weiß, was man da macht. Und dann kann man zu 99% demjenigen auch nicht mehr weiterhelfen. Naja, gut, das zum Wort des Sonntags, das Wort zum Sonntag, wahrsten Sinn des Wortes.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wir haben Sonntag, ja.
So ist das. Na, das passt doch. Gut. Tja, und somit, denke ich, sind wir am Ende der Sendung angelangt.
Ja.
War ja heute eine knackige, kurze Sendung.
Naja.
1,42
Ja, okay.
Das war schon mal kürzer und war schon mal länger. Das stimmt. Gut. Dann lass uns das Ding für heute dicht machen.
Genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Jawohl, bis dann.
Ja, tschüss.
Ciao.